Hallo und willkommen zu Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch heute zu einer ganz besonderen Folge. Denn zu Gast bei Open Court sind der Präsident des FC Bayern, Herbert Hainer, und der Ehrenpräsident des FCB, Uli Hoeneß. Beide eint ihre fußballerische Vergangenheit, aber eben auch die Liebe zum Basketball. Wie es überhaupt dazu kam, dass sich der FC Bayern im Basketball engagierte, was für ambitionierte Projekte die Zukunft bringen soll und wem von beiden Ex-Coach Svetislav Pesic einmal Angst einjagte, all das und viel mehr klärt die heutige Folge. Viel Spaß.
Und hier ist der FC Bayern Basketball.
Ja, so Podcasts machen voll Bock, ey.
Hallo und willkommen zur vierten Folge von Open Court, dem Podcast der Bayern Basketballer, presented by Bayern. Heute zu Gast freue ich mich sehr. Zum ersten Mal bei einem Podcast sind Sie beide dabei. Zum ersten Mal überhaupt beide wohl im gleichen Medium. Zum einen Herbert Hainer, unserer Präsidentin im FC Bayern, und der Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Hallo.
Grüß Gott.
Herr Hainer, die Basketballer des FC Bayern stehen momentan an der Spitze der BBL, das ist man ja gewohnt, aber auch an der Spitze der Euroleague. Ist das jetzt erwartbar gewesen dieses Jahr? Hat Sie das überrascht?
Also wir sind natürlich sehr froh, dass der Start in die neue Saison sowohl in der Euroleague wie auch in der BBL sehr, sehr gut gelungen ist. Ich denke, das Ganze ist auch ein Ergebnis von dem Aufbau, der über die letzten 10 Jahre hier geleistet wurde, speziell durch Uli Hoeneß und durch Marco Pesic. Die Mannschaft wurde kontinuierlich aufgebaut, wurde kontinuierlich verbessert und jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen, auch in Europa, nachdem wir uns in der deutschen Spitze etabliert haben, auch in Europaspitze zu kommen. Und da haben wir mit dem Trainer, mit der neuen Mannschaft sicherlich den ersten Schritt getan.
Ja, Sie waren ja von Anfang an dabei, von lange sein soll als der Gottvater des Basketballs vom FC Bayern. Haben Sie so einen Moment im Kopf, wo für Sie klar war, wir machen das mit dem Basketball, wenn das die Mitglieder wollen? Da gab es so eine Genesis und so einen ersten Punkt, den Sie im Kopf haben?
Ich möchte noch einen Namen nennen, den Herbert vergessen hat zu nennen, das ist Bernd Rauch, der also frühere Vizepräsident, der hat ja eigentlich Basketball hier immer gepusht. Mit relativ wenig Unterstützung des Vorstands, in dem ich ja auch war. Erst als ich dann Präsident wurde, ist er bei mir nochmal in den Ohren gelegen und hat gesagt, jetzt kannst du ja dich da mehr engagieren. Und das habe ich dann auch gemacht, nachdem wir zwei Dinge geklärt haben. Erstens, ob unsere Mitglieder das auch wollen. Wir haben eine Mitgliederbefragung gemacht, die war bei 73%, was eine gute Quote war, wie ich fand. Und ob die Zuschauer auch kommen. Ja, damals waren wir in der zweiten Liga. Ich habe dann immer gesagt, da müssen so 3.000, 4.000 Zuschauer immer kommen und wir müssen aufsteigen innerhalb von 2 Jahren. Sonst lassen wir das Ganze bleiben. Und mit dem Dirk Bauermann haben wir das dann geschafft. Wir sind aufgestiegen und die Zuschauer kamen. Und damit war der Basketball in der Form, wie er heute ist, beim FC Bayern geboren.
Aber trotzdem muss es ja bei Ihnen persönlich so einen Punkt gegeben haben, wo Sie dann, ich weiß nicht, ob es jetzt Bernd Rauch war, der Sie dann immer wieder gefragt hat, gesagt haben, okay, wir versuchen es jetzt.
Ja, Bernd hat mich schon sehr lange gepiesackt und ich war immer ein großer Basketballfan. Ich habe in der Schulmannschaft in Ulm gespielt und ich war in der großen Zeit der Chicago Bulls immer am Fernsehen, wenn Scottie Pippen und Michael Jordan und die ganzen gespielt haben. Also insofern war das Interesse da, aber es muss immer einen Impuls geben und der kam zweifellos von Bernd Rauch.
Ja, und der Bernd Rauch kann schon penetrant sein, wenn er was im Kopf hat.
Sie haben ja Fußball gespielt, Herr Hainer, hat natürlich später in Bali, das kommen wir nachher noch zu, viel mit der NBA auch zu tun. Aber gibt es bei Ihnen auch so eine Basketball-Vergangenheit im frühen Jahr?
Naja, ich habe natürlich auch in der Schule gespielt, aber um ehrlich zu sein, mit mäßigem Erfolg, wenn ich mir das heute angucke, was die Jungs alle können am Court. Aber ich war immer Basketball begeistert. Ich kann mich erinnern, als ich vor 30 Jahren zu Adidas kam, damals war Detlef Schrempf, der erste Deutsche, der rüberging nach Amerika in der NBA spielte und ein Adidas-Athlet. Als wir den dann in Herzogenaurach empfangen haben, das war ein toller Moment. Und mir gefällt Basketball unheimlich, weil es ein unheimlich dynamischer Sport ist. Wenn du das siehst, da gibt es ja keine Ruhepause, sondern es geht rauf und runter. Durch die ganzen Reglementierungen ist auch überhaupt keine Langeweile drin. Mir hat es auch immer gefallen, weil es ein Sport in Deutschland zumindest war, der in den Universitätsstädten gespielt wurde, wenn man noch dran denkt, Heidelberg, Göttingen, Bamberg. Und da war eine unheimlich gute Community auch zusammen. Und ich finde auch, dass es dem FC Bayern unheimlich gut steht, neben Fußball hier in München ein zweites Standbein für Basketball etabliert zu haben.
Gab es denn, Herr Hoeneß, auch vielleicht andere Mitglieder vom Präsidium, die damals andere Sportarten gepusht haben? Ich meine, Handball wäre ja so eigentlich in Deutschland so die Nummer zwei gewesen.
Ja, nachdem wir so erfolgreich waren im Basketball, kamen Heiner Brandt und einige Leute aus dem Handball und haben gesagt, warum wir, Milbertshofen war doch auch mal in der Bundesliga, warum wir nicht Handball auch machen, habe ich aber immer gesagt. Nein, wir sind ein Fußballclub, das müssen wir ganz klar sagen, der FC Bayern ist ein Fußballclub, aber Basketball hat uns alle, das wie es ja beim Herbert Heiner so ist, immer fasziniert und das ist auch insofern für uns interessant, weil es eine andere Zielgruppe sind. Das sind sehr viele Leute mit einem akademischen Hintergrund, sehr viele junge Leute, also wir haben ja Befragungen gemacht, da ist die Altersgruppe zwischen 14 und 49, die ja auch werbetechnisch eine ganz wichtige in unserer Gesellschaft ist, sehr stark vertreten. Und insofern war immer klar, ganz früher hat er der FC Bayern mal Eishockey gespielt oder Neudecker in der Bundesliga, was ein wirtschaftliches Debakel war. Aber ich glaube, mit dieser Konstellation Fußball Nummer eins, ganz klar, auch die Frauen jetzt neuerdings dabei, Herbert pusht das ja auch sehr stark und dazu Basketball, das ist eine wunderbare Kombination.
Herr Heiner, gucken Sie auch, wenn es jetzt um Basketball geht, so auf den FC Barcelona, Real Madrid, das sind ja auch Weltmarken im Sport, die auch eine sehr, sehr starke Basketballsparte haben? Oder hat man sich da von jetzt ein bisschen emanzipiert, dass man sagt, nee, wir machen das schon ganz gut, wir brauchen gar nicht mehr rechts und links in Europa zu schauen?
Also zunächst mal gucken wir natürlich auf uns selber, weil wir haben klare Zielvorstellungen, wie wir den Verein und Basketball weiterentwickeln wollen. Aber natürlich musst du dich auch mit dem Wettbewerb beschäftigen. Wobei ich glaube zumindest, was ich aus der Distanz weiß, beim FC Bayern ein großer Unterschied da ist, dass wir Basketball komplett aus sich selber heraus finanzieren und nicht quersubventionieren. Was ich zumindest höre, was bei Real Madrid und bei Barcelona der Fall ist. Wir haben immer gesagt, wir wollen Basketball nach vorne bringen. Und gerade Uli war ja da, ich sage mal, der Wächter darüber, dass eben hier nicht quersubventioniert wird, sondern dass Basketball sich das selber auch erarbeiten und erwirtschaften muss. Und das gelingt bisher ganz gut. Wir würden in diesem Jahr sogar sicherlich einen Überschuss machen. Leider haben wir jetzt keine Zuschauer im Stadion. Aber ich muss sagen, das machen die Jungs wirklich, wirklich klasse. Aber um Ihre Frage nochmal zu beantworten, wir gucken schon natürlich auch auf den Wettbewerb. Aber primär ist wichtig, was wir uns als Zielvorstellungen gegeben haben und wie wir das umsetzen wollen.
Ich frage mich ein bisschen, gerade bei Ihnen, Herr Hoeneß, Sie waren ja ein ziemlich guter Fußballer, hat mein Vater mir erzählt.
Sehr guter.
Nationalspieler.
Nationalspieler.
Und Sie waren natürlich auch Architekt von Meisterteams im Fußball. So, wie haben Sie gerade so in den ersten Jahren Basketball geschaut? Weil ich denke, wenn Sie Fußball schauen, gucken Sie bestimmt und sagen direkt, oh, das läuft jetzt aber nicht gut, oder das war gut. Und wenn Sie vielleicht Spieler von anderen Vereinen gesehen haben, oh, das ist einer für den FC Bayern.
Ja, das ist eine interessante Frage, die habe ich mir auch aufgestellt, aber ich meine, wenn man auf höchstem Niveau Fußball gespielt hat, hat man schon einen gewissen Blick für Ballspiele. Das fängt schon mal an. Dann habe ich, wie gesagt, selbst gespielt und ich gebe zu, am Anfang habe ich viele Dinge, auch von den Regeln her, nicht so hundertprozentig die Schritte regeln, zum Beispiel, wann macht einen Fehler mit den Schritten und so weiter. Das hat oder technische Fouls und all das Zeug muss man ja lernen. Das habe ich dann intus gehabt und ich glaube, dass ich zum Schluss auch ein gewisses Auge für gute oder schlechte Spieler hatte. Ich konnte mit dem Marco Pesic, der ja mein Gesprächspartner war, ist, wird er beim Herbert genau dasselbe sein, mit dem konnte ich dann trefflich diskutieren und auch streiten, ob der eine oder andere jetzt heute gut oder schlecht war oder ob man, wenn ich auch internationale Spiele geschaut habe, warum holen wir nicht den und nicht jenen? Ich denke schon, dass man im Laufe der Zeit, wenn man so interessiert ist, wie wir das beide sind, dass man auch einen Blick dafür kriegt, ob einer gut oder schlecht ist. Und nur um das geht's.
War das damals, oder andersrum gefragt, Fußball ist natürlich, klar, ne, das ist der Kern der Marke und der Kern des Vereins. War es damals schwer, den Fußballern zu vermitteln, auch jetzt der Mannschaft, die es damals gab, dass das jetzt Basketball da war? Oder sind die mit offenen Armen auf die Sportart zugegangen?
Also die Spieler haben ja heute leider keine Zeit mehr, um noch anderes Sport anzuschauen, als die Bundesliga noch so war, dass die auch mal Mittwoch frei hatten und auch mal eine Woche zum Durchatmen. Da sind sehr viele Spieler zu den Basketballspielen gekommen, die ja meistens während der Woche waren. Ja? Also Dienstags, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag. Da habe ich oft David Alaba, Frank Ribery, Arjen Robben war ein ganz treuer, auch Costa, Martinez,
Basti Schweinsteiger
war ein großer Freund von Steffen Hamann und war regelmäßig beim Basketball. Also das würde wunderbar passen, weil viele Fußballspieler sind Basketballfans. Und aber mit der heutigen Zeit müssen sie auch zwischendurch mal bei ihrer Familie sein.
Ja, vor allem ist ja auch der Spielplan bei beiden jetzt auch nicht wirklich
ganz schlimm.
Herr Heiner, wenn Sie jetzt zum Basketball gehen und Sie sehen, was da im Audidom momentan oder was ablief, jetzt haben wir lange leider keine Fans mehr gehabt. War das dann schon so jetzt vor Covid, dass Sie gesagt haben, okay, da möchten, das ist das, wo wir hin wollten, oder gab es da schon auch so Punkte, wo Sie gesagt haben, okay, nee, da müssen wir noch nachlegen?
Na gut, wir wollen ja München, ich sage mal, zur europäischen Basketballhauptstadt machen, den Anspruch haben wir, und da sind ja sehr, sehr gute Grundsteine gelegt worden durch Uli Hoeneß und seine Arbeit. Wir haben A, eine hervorragende Mannschaft, die deutsche Spitze ist und jetzt den nächsten Schritt in Europa gehen will. Wir kriegen in 2 Jahren den SAP-Garden, dann haben wir, nach meinem Dafürhalten, die modernste Halle, zumindest in Europa, die natürlich auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe anspricht, vor allem die jungen Leute, die wird unheimlich digital ausgestaltet. Es gibt uns natürlich auch mehr Möglichkeiten, nochmal die Fans anzusprechen, mehr Leute ins Stadion zu holen. Der hat eine Kapazität von etwa 12.000 Zuschauern. Das ist auch nochmal eine andere Vermarktungsmöglichkeit, und dadurch können wir auch wieder in den Sport und in die Mannschaft investieren. Und das ist ganz klar unser Anspruch. So gern ich den Audidom liebe, muss ich wirklich sagen, weil du bist eng beieinander. Die Stimmung, wenn wir da richtig gut spielen, das ist eine fantastische Stimmung, und du bist so nah dran, dass du die Spieler siehst, wie sie agieren, wie sie sprechen, wie sie schnaufen an der Seitenlinie. Aber wir wollen schon den nächsten Schritt gehen, und die Voraussetzungen dafür sind geschaffen worden. Jetzt müssen wir daran arbeiten.
Aber es wird ja auch dann noch weiterhin Spiele im Audidom
geben.
Also wird eine Mischung aus SAP-Garten und Audidom sein, sodass also beide Spielstätten benötigt werden.
Ja, aber ja, schau, ich meine, Rudi Sedlmayr, Heil, das ist ja auch wirklich Basketball-Geschichte passiert. Ja,
absolut.
Das muss man ja ganz klar sagen.
Die Olympischen Spiele, dafür wurde die Halle ja gebaut, für Basketball. Ja.
Zum Sportlichen muss ich natürlich sagen, die Mannschaft, wie sie jetzt spielt, ist schon wunderbar. Also ich muss ehrlich sagen, letztes Jahr haben wir uns beide geärgert, als wir da um die deutsche Meisterschaft im Audidom praktisch in der eigenen Halle nicht ins Endspiel kamen. Und da hat die Mannschaft vor allen Dingen meistens gut begonnen und dann sehr schwach geändert. Und es ist genau umgekehrt. Selbst wenn wir hinten liegen, ist die Moral der Mannschaft ist einmalig, und auch die Qualität. Also ich muss ehrlich sagen, hier wurde ganz hervorragende Arbeit geleistet. Diese Mannschaft hat eine Struktur, die hat eine gute Stimmung. Man merkt, man braucht ja immer nur die Ersatzbank anschauen. Wenn einer einen guten Dank macht oder auch einen guten Einsatz macht, einen Rebound holt oder dem anderen den Ball abnimmt, da stimmt alles, und das macht richtig Spaß. Es ist einfach schade, dass dieses Spektakel, das da teilweise stattfindet, nicht vor Zuschauern stattfindet. Obwohl ich sagen muss, ich schaue ja fast jedes Spiel über Magenta Sport. Die Telekom ist ein großer Partner Förderer und vor allen Dingen auch jetzt Profiteur. In der Pandemie werden ja alle Spiele, auch die internationalen Spiele übertragen. Real gegen Barcelona, Real gegen ZSK Moskau. Also das ist eine feine Sache. Der Basketball im Fernsehen ohne Zuschauer ist etwas besser zu sehen wie Fußball ohne Zuschauer, weil die Dinge weitläufiger sind. Während in der Halle kann man das schön abdecken und so. Und die Action da in der Halle ist so gut, dass es richtig Spaß macht, auch ohne Zuschauer, was natürlich immer nur die zweitbeste Lösung ist, Basketball im Fernsehen zu schauen.
Das hatte ich mir auch gefragt, warum mir Fußball nicht weniger gefällt als Basketball jetzt bei diesen Geisterspielen. Ich denke, ein Punkt ist einfach, dass es nicht so hallt. Ich glaube, was man hört beim Basketball, also dass man die Schuhe quietschen, dass man auch viel mehr so auf dem Feld hört, finde ich es einfach viel, viel angenehmer, finde ich, als beim Fußball. Aber Sie haben eine Sache angesprochen, die finde ich spannend, denn das ist für mich auch so ein Unterschied zwischen den beiden Sportarten. Wie eine Bank mitgeht und wie so einfach diese Leidenschaft dann von allen dann gelebt wird in der Halle, ist ja eigentlich ganz anders als im Fußball, einer, weil da die Bank, die sitzen da ja, die kriegt man im Stadion ja auch nicht mit. Da sind es, glaube ich, viel mehr auch so die Zuschauer, die einen pushen, als es vielleicht das eigene Team ist.
Ja, was der Uli schon angesprochen hat, was der Unterschied nach meinem Dafürhalten auch ist zwischen der Mannschaft in dieser Saison und der letzten, ist eben diese Leidenschaft. Und durch Leidenschaft kannst du Berge versetzen, und dann kannst du auch Spiele gewinnen, wenn du mal nicht so gut drauf bist. Wie Uli schon gesagt hat, letztes Jahr haben wir im letzten Viertel, sind wir jedes Mal eingeknickt, und jetzt gewinnen wir die Spiele. Und da gehört die ganze Mannschaft dazu. Das geht beginnt beim Trainer, der unheimlich leidenschaftlich ist und die Mannschaft nach vorne pusht. Das sieht man an der Auswechselbank, wie die Ersatzspieler oder die gerade nicht auf dem Feld sind, wie die sich freuen für jede gute Aktion und ihre Mitspieler anfeuern. Und sowas bringt natürlich nochmal intrinsische Motivation, würde man auf Neudeutsch sagen. Ja. Das heißt, die motivieren sich von innen heraus nochmal und dann bist du auch in der Lage, über die 100% hinwegzugehen.
Jetzt haben wir natürlich viel über die aktuelle Lage gesprochen, aber ich will mal zurückkommen. Wir haben ja nur mal 10 Jahre Audi Dome, Herr Hoeneß. Da wird aber in den Jahren wirklich was passiert sein, wo Sie heute so schmunzelnd zurückblicken und vielleicht denken, ach, jetzt kann ich es erzählen. Irgendeine Anekdote, die Ihnen so ins Gedächtnis kommt.
Einer der Höhepunkte oder Tiefpunkte war ja, als wir, glaube ich, im Pokalfinale oder Halbfinale mal unterbrechen mussten, weil es reingeregnet hat. Ja. Das war ein Drama. Ja. Also wir haben ja damals von der Stadt München eine Halle übernommen, die eigentlich nicht spielfähig war. Sie war nicht verkehrsfähig. Und wir haben erstmal, glaube ich, eigene 3 oder 4 Millionen Euro investieren müssen, um die wieder spielfähig zu machen. Und das hat nicht genutzt, weil das Dach scheinbar so marode war, dass es in einem der wichtigsten Spiele überhaupt plötzlich reingeregnet hat und das Spiel musste unterbrochen werden, bis wir, ich weiß nicht, mit Eimern oder was auch immer verhindert haben, dass dieses Spiel dann nicht überhaupt noch stattfinden konnte.
Sie haben diese Freundschaft von Bastian Schweinsteiger und Stefan Hamann angesprochen. Gibt es da irgendwas, an was Sie sich gerne erinnern?
Ja, Basti ist ja da oft auch ins Training gegangen und hat versucht, Körbe zu schmeißen. Das war eine sehr enge Verbindung zwischen Basketball und Fußball. Und auch die Spieler waren auch, die Basketballspieler waren auch oft in der Allianz Arena. Also das war genau das, was wir eigentlich wollen, dass es einen Bayern, einen FC Bayern gibt, eine große Familie. Die Frauen, Fußballerinnen und die Männer und auch die Basketballer. Das soll ja irgendwann mal zusammenpassen. Und ich bin überzeugt, wenn diese wenn das so weiterläuft, wie es jetzt im Moment geht, dann ist es auch möglich, den Zuschauern draußen hier das richtig zu verkörpern, was man will. Der große FC Bayern ist eine große Familie.
Ich muss noch eine Frage zu Marco Pesic stellen, denn sein Vater war natürlich auch hier, Svetislav Pesic, der natürlich im deutschen Basketball viel, viel bewegt hat. Aber es sind natürlich auch ganz besondere Charaktere. Das sind ja Leute, die, glaube ich, aus ihrem Herzen keine Mördergrube machen. War das für Sie leicht, mit denen zu arbeiten von Anfang an? Hat man da gleich die gleiche Sprache
gesprochen? Wir hatten sofort eine gute Chemie. Allerdings, ich habe hin und wieder mal nach dem Spiel in die Kabine geschaut und selbst wenn wir gewonnen haben, hat er da rumgebrüllt. Da habe ich gedacht,
du sprichst jetzt von Svetislav.
Ja, von Svetislav. Von Svetislav. Und da habe ich gedacht, ja, was ist denn da los? Ja, das war, da war es ganz schön laut manchmal. Und ich weiß nicht, wie es mit Herrn Trinkieri ist, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der auch mal laut wird. Und das gefällt mir. Ich mag emotionale Menschen, die was bewegen, weil sie auch Sport und Leistungssport ist eine Empathie-Sache. Und Marco ist natürlich wahrscheinlich auch leidenschaftlich, aber er kann das besser verstecken als sein Vater. Und mit Marco haben wir, glaube ich, einen Glücksgriff gemacht, der den FC Bayern Basketball wunderbar verkörpert. Und er ist, glaube ich, wirklich, was Herbert ja schon gesagt hat, einer der ganz wichtigen, also vielleicht der wichtigste vom sportlichen Bereich her, der dieses riesige Projekt von Anfang an aufgebaut hat. Und jetzt auch, glaube ich, im Moment so, ist es ja doch ein gewisser Höhepunkt, denn eigentlich haben wir uns das so schnell zumindest gar nicht vorstellen können, dass man da eine Chance hat, so richtig sicher oder gut in diese Final Eight da oder Final Four vielleicht sogar irgendwann zu kommen.
Aus Svetislav Pesic ist jemand, da können Sie in ganz Basketball-Europa, egal wer für den mal wo gespielt hat, jeder kennt eine Geschichte, wo es genau darum geht, dass es ein bisschen lauter wurde, als es vielleicht eigentlich nötig gewesen wäre. Aber Trinkieri ist ein gutes Stichwort, Herr Heiner. Sie haben auch damit zu tun natürlich, wer Trainer wird. Sicher haben Sie vorher auch mit ihm lange gesprochen. Worauf schauen Sie, wenn Sie quasi einen Trainer aussuchen? Also wie muss jemand wie Andrea Trinkieri Sie überzeugen, dass er Basketballtrainer vom FC Bayern München werden kann?
Also wir haben ja der Marco Pesic, der Daniel Baiesi und ich ein langes Gespräch mit dem Trinkieri vorher gehabt. Ich glaube so 3-4 Stunden waren wir beim Abendessen zusammengesessen. Und was mir unheimlich gefallen hat, war diese Leidenschaft, die der Trainer auch bei diesem Abendessen rübergebracht hat. Natürlich ging es dann irgendwann los, dass mit den Bierfilzel die Aufstellungen und die Rotationen besprochen wurden. Und der hatte so eine Leidenschaft und so eine klare Vorstellung, was er machen will, wie er auch die Saison, die ja schwierig ist, langwierig, weil wir so viele Spiele haben durch die Euroleague und durch die Bundesliga, wie er die gestalten will. Und das hat mir unheimlich imponiert, weil, wie Uli schon sagt, Sport ist Empathie, ist Leidenschaft. Und nur wenn du Leidenschaft für irgendwas hast, dann kannst du auch das Beste aus dir rausholen. Und das war was, was ich ihm schon sagen muss, was mir im letzten Jahr nicht so gefallen hat, dass ich der Meinung war, und ich glaube, da haben wir beide dieselbe Meinung, die Mannschaft war nicht leidenschaftlich genug. Da war nicht einer für den anderen da und haben gekämpft, sondern die haben die Köpfe hängen lassen, wenn es nicht so gelaufen ist. Und das wollten wir anders machen. Wir wollen einen begeisterten Basketball spielen, wo die Zuschauer, wenn sie denn wieder da sind, auch merken, dass die Mannschaft alles tut, um für die Fans an diesem Tag das Beste zu geben. Und ich glaube, der Trainer ist da wirklich ein gutes Sinnbild. Wenn man den an der Auslinie sieht, dann hat man wirklich das Gefühl, der gibt auch alles bis zur letzten Sekunde, um an diesem Tag erfolgreich zu sein.
Was mir an ihm besonders gefällt, ist, dass er erstens die Spieler in wichtigen Dingen weitergebracht hat. Man sieht, sie haben sich stark verbessert. Und wir haben ja uns immer geärgert, wenn wir keine Dreier werfen. Ja, das ist ja so mein Wichtigstes. Es müssen, weil ich sage immer, Dreier entscheiden die Spiele. Wenn du im entscheidenden Moment den Dreier wirfst, kriegst du jeden Gegner und die Rebounds. Ja, und das sind zwei Dinge, die bei uns in den letzten Jahren alle nicht weiterentwickelt wurden. Ich höre, dass er daran sehr hart arbeitet. Und was mir auch besonders gefällt, du führst mit 20 Punkten, er tauscht einen aus, der macht gerade einen Fehler und dann scheißt er ihn zusammen. Ja, weil er einen Fehler gemacht hat. Er will einfach versuchen, aus den Spielern das Beste rauszuholen. Und er will sie verbessern. Er will die ja nicht niedermachen, sondern er will ihnen klar machen, dass es auch mit 20 Punkten Vorsprung noch die Möglichkeit gibt,
Dinge besser Fehler zu
vermeiden. Ja. Oder besser zu werden.
Ich glaube, das zeichnet auch wirklich die richtig guten Trainer aus, dass sie eben immer diese Verantwortlichkeit in ihren Spielern halt sehen wollen.
Er will die Spieler weiterbringen und er will die Mannschaft weiterbringen. Und das sieht man in jedem Spiel.
Ich habe ja auch das Glück gehabt, ich habe ein paar Mal beim Training zugeschaut und da siehst du das genauso. Das ist für die Spieler nicht immer ganz einfach, weil er unterbricht sofort, auch im Training, die wollen ja dann spielen und Spielzüge üben. Er unterbricht sofort und geht hin. Wie gesagt, das ist nicht immer für jeden Spieler angenehm. Aber am Ende des Tages macht er dadurch wirklich jeden Spieler besser. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn du dir heute die Wurfquoten anguckst bei uns, ganz egal, ob das Freiwürfe sind, ob das Dreier sind, die sind deutlich besser als in der letzten Saison. Und das ist am Ende des Tages entscheidend.
Bei diesem ganz langen Gespräch, da muss ich schon mal nachhaken, weil wenn er mit den Journalisten spricht, dann ist es ja oft so, er hat eine sehr blumige Sprache, wo man erstmal vielleicht mal zweimal überlegen muss, was er damit wirklich meinte. War das in Ihrem Gespräch mit ihm auch so?
Also er kann schon direkt sein, kann ich Ihnen sagen. Ja, da ging es dann wirklich ans Eingemachte, weil ich hatte mit Marco und Daniel Baiesi natürlich zwei dabei, die auch tief im Basketball stecken. Und wir haben dann über strategische Dinge gesprochen, über die Spielweise, über die Gegner, wie er die Bundesliga sieht, wie er die Euroleague sieht, was uns noch fehlt, was wir machen müssen, wie wir die Infrastruktur draußen herum um die Mannschaft bauen müssen. Und da kann er schon direkt sein. Also er ist, ja, das ist richtig, sehr blumig, was ja manchmal auch sehr schön ist für die Medien.
Auf jeden Fall.
Aber er kann auch sehr, sehr direkt sein.
Jetzt hatte ich Herrn Hönes schon gefragt und Sie gar nicht. Was ist denn so Ihre Anekdote zum Thema FC Bayern Basketball, die Sie gerne zurückdenken in den letzten 10 Jahren?
Also ich muss echt sagen, was mir am meisten aufgefallen ist, als wir in der Bundesliga in der ersten Reihe saßen und auf einmal der Edmund Stoiber neben mir aufgesprungen ist und mehr oder weniger aufs Feld gelaufen ist, weil er sich über einen Dreier so gefreut hat. Das war für mich so einer der Momente, wo ich mir dachte, wow, das ist cool zu sehen.
Da muss ich auch sagen, das ist wirklich eine Persönlichkeit, die hätte ich so nicht erwartet im Auditorium. Also vielleicht haben Sie ihn damals überzeugen müssen, da hinzugehen,
nein, Basketball-Vergangenheit? Ähnlich ist er ja auch engagiert im Fußball. Der ist ja nicht nur, weil viele Politiker gehen ja zum Fußball, damit sie gesehen werden, aber bei Edmund Stoiber ist es nachweisbar so, dass der seit 35 oder 40 Jahren Bayern-Mitglied ist. Auch im 60er-Stadion, also in der Grünwalder Straße schon im Stadion war und regelmäßig fast zu jedem Spiel kommt. Und dasselbe war im Basketball. Es war interessant, als die Mannschaft noch in der zweiten Liga spielte, war der plötzlich in der ersten oder zweiten Reihe. Also, da habe ich mich noch gewundert. Und diese Treue hat er der Mannschaft bis heute erhalten.
Nur wenn du dich recht erinnerst, Uli, den Edmund haben wir eigentlich immer als den analytischen, strategischen, kühlen Politiker gesehen und auf einmal springt er neben mir auf und rennt da auf den Court. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist cool, wenn auch der sich dafür begeistert. Aber
wir haben vorher von Empathie bei Trainern gesprochen, bei ihm ist es auch so. Ja, so empathisch war er ja auch zu großen Teilen in seiner Politikerlaufbahn, deswegen ist er auch so weit gekommen.
Jetzt habe ich eine Frage, mal gucken, ob die gut ankommen. Wenn nicht, schneiden wir sie raus. Fangen wir den Hoeneß an. Wie gesagt, sie sind ja beide eigentlich fachfremd zum Basketball gekommen. Und es ist ja schon, na, da gibt es eine eigene Sprache, da gibt es Fachbegriffe und das Spiel erschließt sich ja auch nicht sofort auf den ersten Blick. Da muss man sich erstmal reinschauen. Gab es einen Moment, gerade zu Beginn, wo sie sich heute ein bisschen schämen und sagen, oh Gott, da habe ich eine total dämliche Frage gestellt oder ich habe dem Trainer, keine Ahnung, irgendwas gesagt. Da habe ich gezeigt, da hatte ich noch nicht so richtig die Ahnung, aber heute weiß ich das.
Ja, am Anfang habe ich natürlich schon die Regeln lernen müssen. Da habe ich manchmal nach dem Spiel gefragt, warum ist das eigentlich jetzt so und so passiert? Ja? Oder die Schritte-Regel zum Beispiel. Ja. Oder da habe ich schon lernen müssen. Aber das Leben ist ja dazu da, dass man jeden Tag was Neues lernt. Und so war es im Basketball auch.
Aber Schrittfehler, gibt es auch genug Amerikaner, die rüberkommen. Und die müssen auch was mehr lernen, wie das in Europa funktioniert. Wie war es bei Ihnen?
Im Fußball ist es ja ähnlich. Es hat bis heute noch nicht jeder das Abseits verstanden. Genau. Ja, ich musste natürlich auch Post-Up und Pull-Up und wie sie alle heißen, die Begriffe lernen. Aber ich denke, es gibt keine blöde Frage, sondern nur blöde Antworten. Und deswegen, wenn ich was nicht verstehe, und da gibt es immer noch genügend Dinge, dann frage ich einfach. Und dadurch lernt man ja jeden Tag dazu. Und ich denke, das ist auch nicht schlimm, wenn man mal nicht weiß, man kann ja nicht überall Experte sein, aber man muss eine Linie haben, was man erreichen will und dann die richtigen Leute dazu haben. Und wir haben genügend bei Bayern, die Fachausdrücke alle gut kennen.
Jetzt hatte ich schon mal angesprochen, Sie hatten ja viel mit der NBA zu tun, als Sie noch bei Adidas waren. Also es gab ja damals diesen Reebok-Ausrüster-Deal, der dann zu Adidas rüberkam. Sie haben schon mit einer Menge Spielern auch Verträge abgeschlossen. Wie war das damals mit der NBA für Sie zu arbeiten, so als Partner? War das ganz anderes Arbeiten, als vielleicht jetzt mit dem FC Bayern und der BBL ist? Also wie würden Sie das ein bisschen vergleichen?
Ja, es war schon anders für uns, weil wir natürlich, also ich persönlich und auch wir als Adidas, wir kommen ja aus Deutschland, wir haben, glaube ich, ein recht gutes Verständnis für Fußball, was im Fußball los ist. Wir haben die ganze Entwicklung mitgemacht durch Adidasler und durch Horst Dassler, durch den FC Bayern, der ja durch die Protagonisten auch sehr, sehr eng an Adidas dran war. Und wir haben schon das Gefühl gehabt, Fußball verstehen wir wirklich. Das ist natürlich bei Basketball so gewesen, dass wir von den Amerikanern als das Fußballland gesehen sind, aber Basketball verstehen die natürlich mehr. Und ich kann mich gut erinnern, als ich die ersten Meetings mit David Stern hatte, den du ja auch gut kennst, der Commissioner damals von der NBA, und der dann manchmal gelächelt hat, weil er immer gedacht hat, wir verstehen das halt nicht. Aber was er schon, glaube ich, sehr, sehr schnell gemerkt hat, ist, dass wir bei Adidas die Leidenschaft für den Sport haben. Und ganz egal, ob das jetzt Fußball ist oder Adidas, und als wir den Vertrag dann übernommen haben, haben wir das auch gezeigt, mit welcher Leidenschaft wir auch diesen Sport begleiten wollen. Und insofern bin ich dann auch schnell reingekommen. Ich habe ja, habe ich schon ein paar Mal erzählt, den Kobe Bryant, damals der bei Adidas unter Vertrag war, dann den Vertrag brechen wollte. Und dann musste ich ihn einen Tag nach den Playoffs in den USA, die sie gewonnen hatten mit den LA Lakers, musste ich ihn am nächsten Tag in Portland verklagen, machte morgens auf Einhaltung seines Vertrages. Aber so bin ich wirklich tief auch ins Basketball eingestiegen. Und ich habe mir den letzten Vertrag habe ich noch mit James Harden gemacht. Und dann bin ich ja bei Adidas ausgeschieden, The Beard, was ja auch ein unheimlich großartiger Basketballspieler ist.
Gerade macht er sich keine Freude, weil er eine Eskapade an die nächste reiht. Aber gut, so ist das halt manchmal.
Gibt's aber wir sind Fußball. Uns sicherlich darüber einig, dass er ein hervorragender Basketball ist.
Wahnsinn. Also man muss sein Spiel nicht mögen, weil er viel macht, aber das ist auf jeden Fall mit großer Qualität. Aber der Name David Stern fiel jetzt gerade und Sie haben ihn auch kennengelernt, Herr Hoeneß. Ist er leider verstorben dieses Jahr. Also es war natürlich auch, vielleicht frage ich es anders, war das für Sie auch so ein besonderer Mensch, weil Sie kennen natürlich Wirtschaftsbosse, Sportbosse ohne Ende. Ich habe ihn immer kennengelernt als einer, den ich immer unglaublich gut informiert fand, immer super vorbereitet und einfach, also ich habe kaum einen professionelleren Sportfunktionär kennengelernt in meiner Karriere.
Ich hatte ein Schlüsselerlebnis mit dem Herbert Heiner, als er noch Chef bei Adidas war, hat mich eines Samstags mal angerufen und gesagt, du Uli, der David Stern ist in Mailand. Genau. Da spielen die ein Exhibition Games Game, glaube ich, mit den Boston Celtics. Der würde dich gerne mal kennenlernen, weil er Basketball auch in Europa von der NBA her stärker unterstützen würde. Und dann sind wir zwei, Herbert und ich, an einem Sonntagmorgen mit einer Privatmaschine nach Mailand geflogen und haben uns dort relativ lange mit dem David Stern getroffen. Und es war ein sehr eindrucksvolles Erlebnis.
Warum war das eindrucksvoll?
Ja, weil ich eine große Persönlichkeit kennenlernen durfte und weil ich jemanden kennengelernt habe, der über den Tellerrand hinausgeschaut hat. Ich meine, normaler hätten die ja sagen können, wir sind die NBA, was brauchen wir, Europa oder so. Aber er hat sich offensichtlich Gedanken gemacht, dieses Spiel weltweit auszudehnen, ja. Und wer hätte das besser machen können als der Commissioner der NBA?
Gab es sonst Berührungspunkte von Ihnen mit der NBA? Waren Sie vielleicht mal drüben, haben Sie da ein Spiel gesehen?
Spiele habe ich öfters gesehen, ja. Wenn immer ich in den USA war. Ich war bei den Houston Rockets, ich war in New York. Also ich habe fünf Basketballspiele in New York, in Amerika gesehen. Wann immer ich dort war, habe ich auch Basketball geschaut.
Gab es irgendwas, was Sie mitgenommen haben hier zum FC Bayern?
Ja, was mich ja mal ein bisschen gestört hat, ist, dass immer nur die Hälfte der Zuschauer in der Halle war, die andere Hälfte war gerade beim Essen. Ja, und das habe ich mir gedacht, das wäre in Deutschland nicht möglich, dass man dann mit Pommes frites und mit ein paar Hamburger den anderen über die Füße latscht während dem Spiel. Aber die haben draußen so viel Fernseher, da ist es halt möglich. Da haben, sehen Sie das Spiel eben als Entertain, ja. Und bei uns ist es reiner Sport. Also wenn bei uns in der Allianz Arena einer ständig da mit seinem Bier hin und her marschieren würde, dann hätte er schon große Probleme mit seinen Mitzuschauern.
Ja, das ist auch ein klarer Wirtschaftsfaktor drüben natürlich auch.
Gut, aber ich glaube, das kann man schon abschauen, auch von den Amerikanern, wie sie eben Basketball, wie du sagst, mehr Unterhaltung machen, auch das Sportliche leidet ja nicht darunter, die haben die besten Basketballspieler. Und dadurch, finde ich, ist es auch zu einem Familienevent geworden. Was mir aufgefallen ist, viele Familien mit Kindern waren da, waren dabei, absolut, die kleine Kinder auch teilweise. Und das verstehen sie wirklich gut, da die ganze Familie mit einzubinden. Das kann man sicherlich lernen, auch von ihnen. Ansonsten ist natürlich Basketball da drüben schon auf einer Ebene, wo man sagt, wow, wenn man das sieht, ganz egal, ob das jetzt so ein LeBron James ist oder ob es der Kobe Bryant ist oder viele, du hast den Scottie Pippen vorher genannt und das waren schon klasse Spieler.
Michael Jordan,
das ist schon, ja, schon klasse.
Aber es fiel schon das richtige Stichwort. Klar, das ist da drüben eine Welt für sich, ist die beste Basketballliga der Welt, andererseits hat die Euroleague weit aufgeholt. Es gibt eine Menge Europäer in den letzten Jahren, die rübergegangen sind, natürlich. Der erste Name, der einem fällt, ist Dirk Nowitzki. Und der FC Bayern Basketball hat jetzt ja auch ein Ziel, Herr Heiner, was relativ ambitioniert ist. Man will so das Ausbildungszentrum in Europa werden.
Also ich glaube, dass wir noch großes Potenzial mit Basketball in Europa insgesamt haben. Uli hat ja durch seine guten Beziehungen mit Magenta Sport angestoßen, dass wir jetzt zumindest eine vernünftige Fernsehübertragung haben oder eine, ich sag mal, Television übertragen haben, aber da kann sicherlich noch mehr gemacht werden, dass eben Basketball in Deutschland und in Europa auch noch stärker in den Vordergrund gestellt wird. Weil das ist ein bisschen wie die Henne und das Ei. Auf der einen Seite sagen die Fernsehanstalten, ja, wir haben keine großen Einschaltquoten bei Basketball, nur wenn du es nicht zeigst, dann kriegst du auch kein Interesse und keine Einschaltquoten. Und da kann man sicherlich noch mal deutlich mehr machen. Und ich glaube schon, dass der FC Bayern ein Zugpferd auch in Europa sein kann, denn der FC Bayern hat in den letzten Jahrzehnten bewiesen, was er anpackt, das macht er richtig und das macht er in der Regel auch sehr gut. Und das sieht man auch im Basketball. Und insofern, wir sind auch mit der Europa League im Gespräch, was man da machen kann. Und insofern glaube ich schon, dass der FC Bayern da auch eine starke Rolle in Europa spielen kann.
Ich hätte mal eine Frage an Sie. Sie sind der absolute Fachmann. Es gibt ja Leute, die sagen, die Top-Mannschaften in der Euroleague könnten in der NBA mitspielen. Glauben Sie, dass ein ZSKA Moskau oder ein Barcelona in der NBA mitspielen könnte?
Sie können sicherlich mitspielen, die würden aber nicht die Playoffs erreichen, das würde ich dann schon sagen.
Dass sie da vielleicht in der zweiten Hälfte oder genau, aber das überhaupt ist, nicht, vor 5 Jahren hätte ja jeder gesagt, die kriegen jedes Mal 50 ja. Punkte im Unterschied, aber es gibt Leute, die sagen, dass die dort mitspielen könnten. Wie sehen Sie das so? Sie
wären sicherlich nicht das schlechteste Team in der Liga, je nachdem welcher Conference sie gerade spielen, weil natürlich in der NBA das ist ja dieser Zyklus ein anderer. Man hat manchmal diese jungen Teams, weil es eben diese Draft gibt, ne, wo dann junge Spieler gezogen werden können und dann ist ja eigentlich eingebaut, dass manchmal junge Mannschaften erstmal ein paar Jahre Entwicklung brauchen und wenn du da, glaube ich, eine gestandene Euroleague-Mannschaft reinstellen könntest, mit auch oft ja auch Ex-NBA-Profis oder halt europäischen Profis, die in der NBA spielen könnten, dann landest du sicherlich vor diesen Mannschaften. Aber wenn es dann wirklich Richtung Playoffs geht, man sieht das ja auch, also die Spieler, die jetzt die Stars in der Euroleague sind, Nikola Mirotic zum Beispiel im FC Barcelona, das waren okay, guter Spieler in der NBA, aber beileibe kein Star. Und das brauchst du wahrscheinlich schon. Aber da ist auf jeden Fall, also der Abstand ist viel geringer geworden, das würde ich schon sagen.
Okay.
Na, aber dann haben wir ja gute Aussichten, Uli, weil wenn ZSK in Moskau mitspielen könnte, wir haben die geschlagen, dann können wir auch mitspielen.
Ich habe jetzt bewusst den FC Bayern nicht gehört. Ja,
weil, ich kann auch sagen, Alba Berlin hat ja auch mal
den San Antonio
Spurs geschlagen
von Bayern. Neuen Ära sind, aber wenn ich daran denke, dass unser Kleber jetzt auch eine ordentliche Rolle spielt, in Dallas, glaube ich,
Dallas, genau.
Dann ist es eine Hoffnung, denn er war ja bei uns ein sehr guter Spieler, aber von der Qualität gibt es in Europa sicherlich den einen oder anderen.
Ja, das hat man in den letzten Jahren ja auch gesehen.
Ich denke, was der für eine Karriere gemacht hat.
Trotzdem muss ich nochmal nach dem Performance Center fragen. Also ist dann wirklich das Ziel zu sagen, okay, wir bilden dann die besten Talente Europas hier bei uns aus, so ähnlich wie es auch im Fußball ist?
Gut, wir sind der festen Überzeugung, wenn wir in Europa Spitze kommen wollen, was unser Ziel ist, dann brauchen wir auch die richtige Infrastruktur drumherum. Und deswegen planen wir ein Performance Center. Das ist mit einer Dreifachhalle, wo wir natürlich viel andere Trainingsmöglichkeiten haben, viel mehr Platz, viel mehr Möglichkeiten haben, die Teams trainieren zu lassen. Und wir wollen um dieses Performance Center auch dem Basketball eine Heimat geben. Das heißt, Marco Pesic mit seiner ganzen Mannschaft wird auch da rausziehen. Und dann im nächsten Schritt wollen wir natürlich auch besser scouten und gucken, wo sind denn in Deutschland, wo sind denn in Europa die Talente. Ähnlich haben wir es ja im Fußball vor 20 Jahren angefangen. Die Erfolge sieht man heute beim FC Bayern München im Fußballclub. Oder wenn ich jetzt gerade hingucke mit Jamal Musiala, mit Sabre Zing, mit Zirkze, wie sie alle heißen, die in den letzten Jahren aus der Jugend rausgekommen sind. Und ähnlich wollen wir es im Basketball machen. Das wird noch ein Stück dauern, aber wie heißt so schön, Ruhm wurde auch nicht an einem Tag erbaut, aber man muss ein Ziel haben und daran arbeiten wir jetzt.
Sind das auch Learnings, Herr Hoeneß, die man aus dem Fußball wirklich hat über die Jahre, dass man eben nicht mitbieten kann bei diesen irren Transfersummen und dass man sich seine Stars dann irgendwie auch selber bauen muss?
Als wir das letzte Mal mit der Fußballmannschaft in Amerika waren, waren wir auch in Philadelphia, da haben wir das Trainingsgelände der 76ers angeschaut und das hat uns doch sehr beeindruckt und dann haben wir damals schon die Idee kreiert und ich denke, Herbert wird das aufgreifen und dann auch umsetzen. Es ist eben schade, dass wir jetzt genau in der Phase, wo was sowas packen könnte, jetzt diese Pandemie haben, die natürlich vieles zumindest nicht verhindert, aber ein bisschen aufschiebt. Denn jetzt wäre, sagen wir auch, glaube ich, wieder genug Geld vorhanden. Der e.V. hat ja dieses Nachwuchsleistungszentrum mehr oder weniger finanziert und es wäre jetzt die Möglichkeit, auch dem Basketball die entsprechende, sagen wir, Unterstützung zu geben und es wäre ein Traum für uns alle, wenn der FC Bayern in diesem Bereich auch in Europa federführend wäre.
Aber wie du richtig sagst, aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Ja, ganz richtig, klar. Ja.
Aber ich finde das spannend, weil irgendwie, klar, wenn man FC Bayern denken viele immer, oh ja, die kaufen sich jetzt alles zusammen, aber das ist ja schon in den letzten Jahren eine klare Investition gewesen in Steine und nicht in Beine, gerade im Bereich von Basketball.
Also wenn man dem FC Bayern eins definitiv nicht vorwerfen kann, dass er unwirtschaftlich gearbeitet hätte in den letzten 20 Jahren und alles zusammengekauft hat, sondern ganz im Gegenteil, der FC Bayern ist ja wirtschaftlich, wenn nicht der, aber einer der kräftigsten Vereine in ganz Europa oder wahrscheinlich in der ganzen Welt, weil eben hier mit sehr viel Weitsicht gearbeitet wurde. Natürlich ist der sportliche Erfolg das primäre Ziel, aber der gepaart mit wirtschaftlicher Vernunft ist ja eigentlich das, was man erreichen will. Und das hat der FC Bayern, glaube ich, besser gemacht als jeder andere, wenn man heute zumindest so Zahlen von anderen europäischen Großclubs liest und dann den FC Bayern sieht, dann muss ich sagen, Chapeau, was hier in den letzten Jahrzehnten geleistet worden ist.
War das denn auch bei diesem Leistungszentrum, Herr Hoeneß, schon Teil so eines Masterplans, den Sie ja vor 10 Jahren schon so wie halb skizziert hatten?
Nein, das muss man schon deutlich sagen, dass es erst in den letzten Jahren sich manifestiert hat und bei uns festgesetzt hat, weil wir gesehen haben, dass Basketball, sagen wir mal, eine Chance hat, dass es akzeptiert wird. Und eigentlich erst mit der Entscheidung, den SAP-Garten zu bauen, da haben wir ja auch den Herrn Mateschitz erfolgreich überredet.
Überzeugt.
Überzeugt, dass diese tolle Halle zu bauen und die SAP will ja auch, wie Herbert schon sagte, ein digitales Zentrum da machen. Und das passt dann alles in diese Landschaft, was Herbert Heiner gerade erklärt hat. Denn wenn du so eine Austragungsstätte deiner Spiele hast, dann brauchst du natürlich auch Trainingsbedingungen. Und bei aller Liebe zum Audidom, Aber ein Schmuckstück von der Trainingsmöglichkeiten ist es nicht. Auch die Büros für die Verwaltung, die sind nicht gerade etwas, was man jetzt jedem vorzeigen könnte. Und da wäre es natürlich ideal, wenn man da in den nächsten Jahren etwas bauen könnte, was FC Bayern-like wäre.
Gibt es denn so Checkmarks, die Sie im Kopf haben, Herr Heiner? Also klar, baulich haben wir die jetzt ja quasi etabliert. Mhm. Aber so sportlich, weil ich meine, im Fußball ist es ja mal mir, sondern mir. Und wo der FC Bayern antritt, will er halt gewinnen. In der BBL ist sicherlich im Basketball auch so, aber gibt es dann so eine Timeline, wann das auch in Europa so sein soll?
Ja, wir haben natürlich auch gewisse Zeit- und Zielhorizonte, die wir uns gesetzt haben. Das nächste Ziel ist, dass wir in, Uli hat es vorher schon angesprochen, dass wir in die Playoffs kommen wollen in der Euroleague. Ich denke, wir haben eine sehr gute Chance in diesem Jahr und uns dann fest etablieren, dass wir im Prinzip jedes Jahr dann in die Playoffs kommen und dann muss der nächste Schritt sein, dann in die europäische Spitzenliga reinzukommen. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Das wird auch nicht von heute auf morgen gehen, denn die anderen Wettbewerber, sei es Real, Barcelona, Istanbul und wie sie alle heißen, investieren ja auch. Aber ich denke wirklich, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind, dass wir sowohl von der sportlichen Seite her die richtigen Dinge tun unter der Führung von Marco Pesic, aber auch von der Infrastruktur her, was man halt braucht, um so eine Spitzenstellung sich auf die Dauer zu erarbeiten. Und ich bin da wirklich sehr optimistisch.
Dann muss ich im Abstand noch vielleicht jetzt auf die aktuelle Situation fragen. Gucken Sie die Spiele im Audidom, jedes Spiel, oder wenn es geht, oder sind Sie dann meistens vom Magenta TV, Herr Hoeneß?
Also zuletzt war ich, am Anfang war ich fast bei jedem Spiel, aber zuletzt nicht, weil es einfach zu riskant ist. Wir sind, also ich zumindest bin ja auch in dieser gefährdeten Gruppe und da will man einfach kein Risiko gehen. Wenn es Corona nicht gäbe, wäre ich bei jedem Heimspiel da, Auswärtsspiele nicht. Und ansonsten schaue ich mir die Spiele bei Magenta an, gar keine Frage. Aber im Moment muss man natürlich, wenn man Familie hat, Enkelkinder hat, schon auch sehr vorsichtig sein.
Ist das bei Ihnen, Herr Heiner?
Ja, ich habe die Euroleague-Spiele alle gesehen, bis auf eins zu Hause. Bei der Bundesliga, je nachdem, wer ein Gegner gerade da ist, fairerweise muss man sagen, wir haben dann Freitag Euroleague-Spiel, Samstag Bundesliga-Fußball, dann Sonntag wieder Basketball, dann geht es während der Woche weiter. Aber wann immer es geht, gehe ich hin, weil, wie gesagt, mir macht der Sport unheimlich Spaß und wenn du die Mannschaft jetzt siehst, ist es auch wirklich schön, direkt dabei zu sein.
Gibt es denn da, ich weiß nicht, haben Sie eine WhatsApp-Gruppe oder so, einen WhatsApp-Chat oder irgendwie schicken Sie sich SMS bei Spielen?
Nein, aber ich kriege nach einem guten Spiel um 10:30 einen Anruf von Herrn Hoeneß, wo ich denn mir bewusst wäre, was da gerade passiert ist.
Ist das so, dass Sie müssen sich dann mitteilen?
Ich bin ein alter Telefonierer, ich spreche lieber mit den Leuten als zu schreiben, könnte ich allerdings auch, aber mir ist es lieber mit meinem Gesprächspartner direkt verbunden zu sein, weil man da auch einfach empathischer miteinander umgehen kann, aus meiner Sicht. Also das ist eine sehr subjektive Einstellung.
Und sonst ja, aber was so, schon das ausdrückt, ist, dass wenn wir zum Beispiel in Istanbul spielen und gewinnen, dass wir hinterher die Freude miteinander teilen klar, wollen natürlich. Und einer den anderen halt anruft, hast du es gesehen, was dabei?
Ja, das ist stark. Das bringt, glaube ich, zurück zu der Leidenschaft, die man ja auch natürlich. Vom Team will. Jetzt, bisher waren es ja echt einfache Fragen. Jetzt habe ich hier Fragen von der Baywa-Schnellraterunde, Schnellfragerunde, sollte ich sagen. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen härter, aber das kommt von der Baywa. Die sind ja hier auch der Sponsor. Herr Heiner, was verbinden Sie kurz und knapp mit Uli Hoeneß außer dem FC Bayern und Bratwürsten?
Freundschaft, Leidenschaft und unheimlich viele schöne Momente.
Die zweite Frage ist dann genau das gleiche an Sie, Herr Hoeneß. Was verbinden Sie denn mit Herrn Heiner außer FC Bayern und Adidas?
Ja, ich kann fast Tito sagen und wir haben uns gesucht und gefunden und ich bin heute noch glücklich, dass ich damals auf die glorreiche Idee kam, ihn zu fragen, ob er nicht mein Nachfolger werden wollte, denn ich war damals sicher und jetzt zeigt sich das immer mehr, dass damit der FC Bayern in prima Händen ist und in der Hoffnung, dass es auch mit Oliver Kahn nächstes Jahr klappt, dann wäre genau das erreicht, was ich immer wollte, den FC Bayern rechtzeitig in die Zukunft zu führen und dafür sind die Voraussetzungen jetzt prima geschaffen.
Da schiebe ich kurz eine Frage ein, die mich persönlich interessiert. War denn Oliver Kahn schon beim Fußball? Das ist ja der Einzige, der den Ball mit der Hand angefasst hat früher.
Nein, meines Wissens nicht. Allerdings sind natürlich auch nicht normale Zeiten. Ich glaube, da muss man abwarten, wenn er erstmal CEO der AG ist und wenn er Da wird er auch mit der Herbert wird ihm schon sagen, dass er schon erwartet, genau, dass auch Basketball seinen Tribut kriegt, und dann wird er auch zum Basketball.
In meiner Eigenschaft als Aufsichtsratsvorsitzender, genau, werde ich dem Vorstand sagen, genau, dass Basketball auch ein interessanter,
ja,
Sport ist.
Hassan war ja früher immer regelmäßig, ja, da, solange es noch Zuschauer gab. Im Moment muss man halt einfach vorsichtig sein. Ja. Stellen Sie sich mal vor, da passiert, man muss einfach jetzt die vernünftigen Dinge den emotionalen vorziehen.
Das ist vollkommen richtig. Machen ja auch viele, nicht alle leider. Dritte Frage von der Bayer, geht an beide. Was verbindet die Präsidenten Heiner und Hoeneß?
Diesmal darfst du anfangen.
Ja, wie gesagt, wir kennen uns über 20 Jahre. Zuerst war es eine reine Geschäftsbeziehung. Er war Chef bei Adidas, ich war
Chef bei Bayern,
Sportdirektor, dann Vorstand bei der AG, nachher bei der AG. Und wir hatten geschäftlich miteinander zu tun. Und im Laufe der Zeit hat sich einfach eine totale Vertrautheit entwickelt, Vertrauen entwickelt. Und wenn wir was vereinbart haben, wir brauchten nie einen schriftlichen Vertrag. Mhm. Wenn man sich die Hand gegeben hat, dann hat das gegolten. Und aus dieser Geschäftsbeziehung ist Freundschaft geworden. Und damit ist alles gesagt.
Ich glaube, dass uns auch viel in unserer Denkweise verbindet, wie wir Menschen sehen, wie wir die Gesellschaft sehen, wie wir den Sport in der Gesellschaft auch sehen, wie man Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns, absolut, wie man die unterstützen kann, wie man denen helfen kann. Ich meine, da warst du ja Beispiel geben, aber das ist was wir sicherlich beide im Kopf haben. Also sind unheimlich viele Gemeinsamkeiten da, nicht nur die Herkunft aus der Metzgerei.
Ja, ja, und auch, ich kann auch nur einen Satz vielleicht sagen, in meiner schwierigsten Phase meines Lebens in dieser Steuersache, wo ja viele auf mich reingedroschen haben, möglicherweise zu Recht, aber da war Herbert Heiner damals stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender immer an meiner Seite. Er hat sehr um mich gekämpft, und dass ich zurückkommen konnte nach dieser Geschichte, wo ich einen riesen Fehler gemacht habe, gar keine Frage, war er maßgeblich daran beteiligt, denn ohne den Aufsichtsrat wäre das nicht möglich gewesen.
Dann ist die letzte Frage jetzt hier, ist auch wieder an beide. Was verbinden Sie mit dem FC Bayern Basketball und dem Audidom vielleicht? Herr Heiner zu Beginn.
Emotion, tollen Sport, auch ein bisschen Historie durch den Audidom, weil ich als junger Kerl schon bei den Olympischen Spielen drin war, und unheimlich viele schöne emotionale Momente auch.
Ich möchte noch etwas hinzufügen, der FC Bayern Basketball Audidom und BayWa, weil wir ja BayWa, weil ich glaube, Herr Lutz von der BayWa hat einen wesentlichen Beitrag geleistet in den letzten Jahren, dass wir Basketball auf dem hohen Niveau spielen konnten und dass es uns gelungen ist, aus der wirklich maroden Rudi Sedlmayr Halle so ein Basketballzentrum zu machen. Ja, und mit unserem Partner Audi, der Namensgeber war, und mit BayWa, doch für deutsche Verhältnisse eine ordentliche Entwicklung hinzugehen. Darauf können wir alle miteinander stolz sein.
Ja, ich glaube, da bleibt mir noch zu sagen, hoffen wir, dass diese Leidenschaft, glaube ich, heute auch rüberkam, auch die Fans dann bald wieder mit der Mannschaft im Audidom teilen können. Und danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Hat sehr Spaß gemacht.
Gerne.
Das war sie, die vierte Folge von Open Court presented von BayWa. Vielen Dank nochmal an Herbert Heiner und Uli Hoeneß, dass sich die Zeit genommen haben. Und wenn ihr auch in Zukunft keine Folge verpassen wollt, dann kann ich nur empfehlen, abonniert uns doch einfach auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer oder wo ihr sonst eure Podcasts herbekommt. Außerdem gibt's auf YouTube immer mal so kleine Behind-the-Scenes-Videos von der Aufnahme der jeweiligen Folgen. Auch das kann ich nur sehr empfehlen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Open Court, presented by BayWa.